Thank you so much.
The Soulful Lou Rawls war das auf besonderen Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, Wolfgang Lieb. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1966, also 42 Jahre alt. Und ganz interessant, eine Studioaufnahme mit ausgewähltem Publikum, habe ich dem Plattencover entnommen.
Ja, das ist in meinem sozusagen musikalischen Leben hat sich ein Bruch vollzogen. Ich stamme aus einem pietistisch geprägten schwäbischen Haushalt. Mein Großvater war Prediger bei der Hanischen Gemeinde und die Hanische Gemeinde war sozusagen der Pietkong unter den Pietisten. Und in diesem Haushalt gehörte es dazu, dass man Instrumente lernte. Und ich fing mit 6 Jahren an, Klavier zu spielen und mit 8 Jahren hat mich dann meine Schwester, weil wir uns immer ums Klavier gekappelt haben, wir wollten natürlich immer nur zur gleichen Zeit üben, dann auf die Geige gedrängt und dann habe ich 12 Jahre Geigenunterricht genossen oder erlitten und war da so kreisklassenmäßig erfolgreich. Habe dann als Bratschist in einem dort einigermaßen bekannten Quartett gespielt. Aber das war Klassik, Klassik, Klassik. Und als ich dann so etwas älter wurde, hörte ich auch öfters Jazz. Aber Jazz und Geige, das gelang mir nicht. Und es gab damals noch keine Literatur. Und dann hatte ich so ein paar, Erweckungserlebnisse. Also ich wurde natürlich von meinen Eltern beispielsweise durch den Ring von Wagner geschleppt. Und das war in Stuttgart und da sah ich die ganzen Lodenmantelträger und man war damals etwas aufmüpfig und ich habe irgendwie festgestellt, das ist nicht mehr meine Kultur. Und dann habe ich einen radikalen Bruch vollzogen und bin dann im Jazz gelandet und bin dann bis natürlich über die radikalsten Free-Jazz-Stile dann allmählich wieder etwas ruhiger geworden. Und so bin ich beispielsweise auf Lou Rawls gestoßen, dessen Stimme ich einfach nach wie vor als eine der besten und wie man im Jazz sagen würde, dreckeligsten Jazzstimmen schätzen und lieben gelernt habe. Und da bin ich hängen geblieben und für mich ist Jazz heute oder Musik überhaupt, ich höre auch noch Klassik, aber sozusagen ein Lebenselixier. Ich könnte ohne Musik nicht leben, ja, ich kann noch viel mehr sagen, ich könnte ohne Musik auch nicht arbeiten. Sie ist für mich so ein Aufbaumittel, ein Beruhigungsmittel, ein Entspannungsmittel und ein Wohlfühlmittel. Und für mich ist Musik wichtiger als alle anderen Drogen, wenn ich das mal so sagen darf.
Musik als Droge.
Ja, es ist einfach eine Kunst, die mich befreit, entspannt, beflügelt, die Stress abbauen lässt, die mich in eine andere Welt, in eine andere Gefühlslage bringen kann und von daher fast existenznotwendig.
Hören Sie beim Arbeiten auch Musik, wenn Sie für die Nachdenkseiten schreiben? Legen Sie sich dann eine Platte auf?
Also als ich früher gearbeitet habe, habe ich dann, weil ich die Übung hatte, meine Akten jeden Tag vom Tisch zu bekommen, immer häufig bis manchmal früh in den Morgen Akten bearbeitet. Und das hätte ich gar nicht ausgehalten. Ich wäre depressiv geworden, wenn ich nicht dazu Musik gespielt hätte.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie von Meinungsbeeinflussung aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit einige Ahnung haben. Also Sie haben auch Meinung beeinflusst oder versucht, das zu tun. Also sowohl Sie als auch Albrecht Müller, die Sie die Nachdenkseiten tragen und initiiert haben, haben sich beruflich mit politischer Kommunikation und diesen Meinungsbildungsprozessen beschäftigt. Sie kennen sich aus mit Public Relations und kommunikativen Strategien. Ist es nun in Ihrem Fall so, dass Sie, um das Wort der neuen Frankfurter Schule aufzunehmen, dass die Kritiker der Elche früher selber welche waren, dass das jetzt zutrifft, auch in Ihrem Fall?
Ein Stück weit trifft das natürlich zu. Es ist klar, wenn man so eine Tätigkeit der Meinungsbeeinflussung und einen Regierungssprecher betreibt Meinungsbeeinflussung, er wirbt für die Regierungspolitik und er stellt Regierungspolitik natürlich positiv dar und er muss natürlich darauf achten, auf die Gesetzmäßigkeiten der Medienwelt. Ich habe meinen Mitarbeitern damals immer gesagt, wenn wir eine Presseerklärung rausgeben, dann müsste die aussehen mindestens wie eine dpa-Meldung. Das heißt, sie müsste von den Zeitungen 100% übernommen werden können. Und das war das größte Ziel. Das war natürlich, ist nie gelungen und dazwischen arbeiten natürlich Journalisten.
Das ist ja beruhigend, dass der Journalismus seinen Beruf auch noch ausüben kann, ja?
Das wäre die wichtige Funktion des Journalismus, solche Informationen, die von bestimmten Interessenspositionen her in die Welt gegeben werden, kritisch zu gewichten und zu prüfen. Ich stelle nur fest, in den letzten 10 Jahren hat sich da ein starker Wandel vollzogen. Wir können das an einem Beispiel festmachen. Es gibt heute in der Bundesrepublik, glaube ich, 48.000 festangestellte Journalisten. Es gibt aber mindestens 29.000, so ist das unlängst mal festgestellt worden in einer Studie, sogenannte PR-Berater oder PR-Fachleute. Wenn man dazu noch die riesige Zahl der Lobbyisten nimmt, die allein in Berlin oder in Brüssel herumschwirren, gibt es heute mehr Meinungsbeeinflusser als Journalisten oder kritische Abwäger. Hinzu kommt, durch die schwierige wirtschaftliche Situation etwa der Zeitungen oder auch der Rundfunkanstalten ist das Personal immer weiter ausgedünnt worden. Und viele Journalisten sind heute fast darauf angewiesen, die Dinge, wie sie ihnen ins Haus geliefert werden, zu übernehmen und haben nicht mehr die Zeit, selbst zu recherchieren, kritisch zu wägen und zu überprüfen. Und davon lebt eine ganze PR-Gruppe, die mit dem System arbeitet. Man schafft ein Medienevent, der wird nachgedruckt und damit beeinflusst man die öffentliche Meinung. Ich nehme beispielsweise einfach mal die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Was macht die? Sie macht irgendwelche Studien und die werden in die Welt gesetzt. Diese Studien werden natürlich an bestimmte Institutionen oder wissenschaftliche Einrichtungen vergeben, von denen man weiß, welches Ergebnis sie erzielen werden. Und die werden dann als Nachricht in die Welt gesetzt und ich stelle fest, sie werden unkritisch übernommen. Es wird noch nicht mal darauf hingewiesen, dass diese Studie von einer PR-Organisation wie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft kommt. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ja vor etlichen Jahren, 2002 oder 2003, vom Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie initiiert worden. Man hat damals erkannt oder meinte erkannt zu haben, dass man beispielsweise mit der Politik, also der Agenda-Politik, schon so weit zurechtkäme. Das Problem ist, um es mit Heine zu sagen, das Volk, der Lümmel, das noch nicht so will, wie es die Oberen möchten. Und dann hat man gesagt, wir müssen jetzt einfach Geld in die Hand nehmen. Das sind, glaube ich, jährlich 8,8 Millionen. Und dann hat man eine Werbeagentur noch eingeschaltet, Scholz & Friends, und hat versucht, wie es im Stern damals hieß, die Revolution von oben zu betreiben. Es ist nur eine einzelne Institution. Es gibt viele, viele mehr. Es gibt den Bürgerkonvent, es gibt die Initiative Du bist Deutschland. Es gibt zahllose...
Aber Herr Lieb, das ist doch alles legitim.
Es ist alles legitim. Ja. Es ist völlig legitim in dieser Gesellschaft, seine Interessen zu vertreten. Wir kommen aber auf das zurück, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Man sollte wenigstens wissen, welche Interessen hinter einer Information stehen. Denn nur dann kann der Bürger sich sein eigenes Urteil bilden.